Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Buch gleich, bei dem ich lesend in der S-Bahn gleich zweimal über meine Aussteigestation hinausgeschossen bin, weil ich so entzückt versunken darin war. Nicht mal ein Roman war das, der das geschafft hat, sondern ein Buch über Literatur. Geschrieben von einem der feinsten Stilisten unserer Sprache und scharfen Beobachter in diesem neuen Fall wörtlich, nämlich der kleinsten Dinge, der Details in großer Literatur quer durch die Epochen. Das ist sie, die jüngste Tat von Michael Marr, dem Berliner Schriftsteller und Publizisten, das violette Hündchen, so der Titel. Und was es mit diesem farbigen Tier auf sich hat, wird uns Michael Marr entfalten. Er ist unser Gast. Holen Sie vielleicht schon mal Ihren Tolstoi Krieg und Frieden aus dem Regal, wenn Sie es dann gleich überprüfen wollen. In dieser Lesartstunde. Herzlich willkommen Ihnen allen. Bücher über Literatur ziehen in der Regel nicht viel weg auf dem Buchmarkt. Die seltene Ausnahme der letzten Jahre hieß Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur und ist immer noch ein Bestseller, mittlerweile in der 8. Auflage. Und das liegt schlicht und einfach am Autor, Michael Marr. Nicht nur für mich die edelste deutsche Feder auf dem Feld literarischer Essayistik. Mehrfach preisgekrönt ist er. Seine Bücher über Thomas Mann, Nabokov, Marcel Proust oder auch über Harry Potter sind prall gefüllte Schatz- und Wunderkammern. Und jetzt können wir wieder welche bestaunen mit diesmal kleinen Dingen, die aber mächtig wirken können in Das violette Hündchen. Große Literatur im Detail. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Michael Marr.
Schönen guten Morgen, Herr Scholl, und vielen Dank schon mal.
Wir haben ja vor gut 5 Jahren hier zusammengesessen mit jener Schlange im Wolfspelz. Jemand hätte damals zu Ihnen gesagt, schreib doch mal ein Buch über Stil. Ja, sollte erst ein Essay werden und dann sei es ausgeufert. Am Ende über 600 Seiten. Ich erinnere mich noch, wie Sie sagten, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es niemals angefangen. Jetzt sind es wieder über 600 Seiten oder an die 600 Seiten. War es dieses Mal schon klar, das wird wieder mächtig?
Dieses Mal war es mir klar, dass es wieder ähnlich dick werden würde. Es ist auch eine Art Folgeband von der Schlange im Wolfspelz. Aber bei der Schlange im Wolfspelz, da ging es ja auch um Details, aber rein um sprachliche Details, um Fragen des Stils. Da musste ich mich natürlich beschränken auf die deutschsprachige Literatur. Und als ich dann mit diesem Buch fertig war, habe ich mit einer gewissen Erleichterung und Freude mich auch wieder der internationalen Literatur zuwenden können. Und habe dann, spät genug, zu Tolstois Krieg und Frieden gegriffen. Eigentlich noch ohne Absicht, nur so, jetzt darf ich auch mal wieder Russisch lesen. Also noch ohne Hintergedanken gewissermaßen. Und dann stieß ich eben darauf, dass mir von all diesem prächtigen Schlachten und Ballgewoge am Schluss ein kleines violettes Hündchen in Erinnerung blieb. Das taucht ziemlich gegen Schluss erst auf. Das ist namenlos und herrenlos und das erfreut den Helden Pierre in seiner Zelle mit dessen Zellengenossen Karatajew. Und das hüpft und tanzt gerne mal aus reiner Lebenslust auch auf 3 Beinchen vor sich hin und so, hat keine große ersichtliche Funktion. 100 Seiten später sind diese beiden Zellengenossen in einem Zug der traurigen russischen Kriegsgefangenen und das Hündchen begleitet seinen alten Herrn und hüpft wieder herum und ist lustig und frisst sich den Bauch voll und die Soldaten der Franzosen erschießen willkürlich die Russen. Dann fällt einmal ein Schuss und das Hündchen heult. Und man weiß, es trauert um sein Herrchen. Unser Held Pierre kriegt davon nichts mit, was vielleicht ein kleines Licht wirkt auf seinen Charakter. Oder vielleicht will uns auch Tolstoi zeigen, wie ein an sich empfindsamer Mensch durch die Kriegshandlung so verroht, dass er das gar nicht mehr... Ja, jedenfalls, klar, der hatte andere Sorgen, dieser Pierre. Aber für den Plot selber hat es nicht die geringste Bedeutung. Man würde es überhaupt nicht merken, wenn es dieses Hühnchen nicht gäbe. Aber es bleibt einem haften im Gedächtnis. Und das... Mir war der Titel sofort klar. Ich will jetzt schreiben über genau diese Details, die gar nicht wichtig sein müssen. Sie können sehr wichtig sein. Ich kann gleich darauf zu sprechen kommen. Aber es sind diese, ja, ich nenne sie, das sind diese duftenden Strauchrosen am Wegrand des Plots, die nur für sich schön sein können.
Herr Marr, jetzt haben Sie mir schon 3 Fragen erspart. Das macht aber gar nichts. Nein, weil ich habe auch natürlich mit den Tolstoi nochmal in Erinnerung gerufen. Ich meine, man muss sich ihm klar machen, ne, an die 2000 Seiten. Und jeder erinnert sich, der ihn gelesen hat, jeder erinnert sich an die großen Bälle, an die Schlachtszenen, vielleicht auch noch an die Probleme russischer Weizenernte, die auch mal auf 50 Seiten nebenbei beschrieben werden. Aber dieses Hündchen, wie fällt einem das auf? Ja, und dass man dann denkt, wow, das ist dann so ein Motiv, das eben ja, nur klein kommt, vielleicht auch gar keine rechte Funktion hat, aber doch, warum wirkt es dann doch?
Ja, das ist wahrscheinlich für jeden Leser anders. Auf mich hat das eben so gewirkt. Und ich dachte, es ist doch interessant. Es ist doch wie im Leben im Grunde genommen. So lange Zeitepochen, über denen liegt oft ein Nebel, aber man erinnert sich immer wieder an kleine Details, die auch ganz unwichtig sein können. Mhm. Also ich vergesse Sachen nicht, die vor 40 Jahren passiert sind. Die haben überhaupt keine richtige Bedeutung, aber so wie im Leben, so auch in der Literatur. Die große Literatur bestand schon immer aus sehr markanten Details.
Nehmen wir mal ein anderes. Es gibt nämlich auch direkte Handlungsdetails. Und ein solches findet sich bei Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Das kennen ja wohl alle, die früh gelesen haben. Und da darf man auch spoilern. Die Pointe ist ja, dass Phileas Fogg, der Weltreisende, eigentlich denkt, er hätte die Wette verloren. Aber Zeitverschiebung, er hat 24 Stunden gewonnen und kommt doch rechtzeitig nach London. Warum ist dieses Detail, das man ja dann so als eine Pointe sieht am Ende, ne, das nehmen Sie auch und sagen, das ist auch eine ganz spezielle Art von Detail, das plotzentrierte Detail.
Ja, also es ist witzig, dass Sie, es entzückt mich zu merken, dass Sie meine Anmerkungen gelesen haben, die sehr umfangreich sind. Da kommt es nämlich nur vor, das Ganze ist eigentlich aus einem Kapitel, wo ich so eine Art Spiel oder Gedankenexperiment mache, indem ich nämlich versuche, mich selbst zu erinnern, ohne nachzuschlagen und ohne technische Hilfsmittel. An was erinnert man sich eigentlich noch nach 40 Jahren? Und diesen Jules Verne hatte ich gelesen im Alter von 14 oder 15 Jahren. Und dieses, klar, das ist eben kein Detail, wie ich schreibe, sondern es ist im Grunde genommen, ja, das ist das Ziel des Plots, auf das der Pfeil der Handlung zielt von Anfang an. Also,
meine, Sie entwerfen doch nebenbei so eine Theorie des Details, das liest sich auch ganz hübsch so. Sie sagen zum Beispiel, es gibt keine unschuldigen Details oder die Details sind die Primzahlen der Prosa. Was heißt denn das?
Ja gut, die Primzahlen insofern gut, man kann streiten über die Metapher, weil sie eben nicht vorhersehbar sind. Es gibt kein Muster, sie kommen und dann sind sie wieder weg, dann häufen sie sich plötzlich und so. Also sie sind was für sich Einzigartiges, man kann sie nicht subsumieren, man kann sie nicht kategorisieren. Das mit den unschuldigen Details, das schreibe ich in dem Kapitel über Sherlock Holmes und über Freud, die ich vergleiche. Die haben unterschiedliche detektivische Methoden und dort verliert das Detail seine Unschuld, weil es immer Indiz ist. Das heißt, wenn Sherlock Holmes eine Zigarre sieht, kann er genau sagen, wo ist sie, von wem geraucht worden und so weiter. Also meine persönliche Sympathie gilt gerade auch den unschuldigen Details, aber es gibt natürlich viele, die nun wirklich verräterisch sind. Also in Bram Stokers Dracula ist es ein einziges Verb, was einen Blick eröffnet auf tiefere und dunklere Subtexte.
Welches denn?
Wandern.
Wandern?
Ja.
Warum?
Weil es an den wandernden Juden anspielt. Und dadurch wird klar, dass sich da ein gewisser antisemitischer Kontext dahinter verbirgt. Muss man dann nachlesen. Bei Nabokov ist es die Kombination von zwei Namen. Der eine ist natürlich bekannt, Lolita, der andere ist sehr wenig bekannt, Walzer. Aber durch diese Kombination kommt man dann darauf, dass Nabokovs Lolita in das Berlin der 20er Jahre zurückreicht.
Das ist ein riesen tolles Kapitel mit Lolita, also mit diesem Namensdetail, das, glaube ich, viele Leserinnen und Leser niemals so gedacht hätten. Ich möchte aber nochmal zu einem anderen Krimi-Detail springen, was auch wahrscheinlich nur jemand wie Sie entdeckt, bei Patricia Highsmith nämlich. Der talentierte Mr. Ripley, auch weltbekannt, da ist Ihnen eine ja so gut verborgene literarische Verbindung aufgefallen. Erzählen Sie mal kurz.
Ja, die ist eigentlich witzigerweise gar nicht so sehr verborgen, weil sie selbst darauf anspielt. Die Highsmith war ja sehr belesen und sehr kultiviert und ihr Handlungsrahmen entspricht genau dem späten Roman von Henry James, also auf Deutsch Die Gesandten, The Ambassadors. Es geht also beides mal darum, dass ein Mann von einer reichen Familie in Amerika bezahlt wird, um einen abtrünnigen Sohn möglichst wieder zurückzuholen. Der ist in Europa, dieser Sohn, also bei Henry James ist er in Paris und bei Highsmith ist er in Süditalien, in einem fiktiven Ort. Dann allerdings entwickelt sich die Handlung bekanntlich ganz anders. Aber sie selbst spielt darauf an, weil sie nämlich ihren Helden, Mr. Ripley, auf dem Schiff, auf seiner Schiffspassage, diesen Roman erwähnen lässt. Er selbst hat keine Zeile von ihm gelesen, weil Mr. Ripley vollkommen unbelesen ist, aber sie zeigt ihm, also sie lässt sich in die Karten blicken gewissermaßen.
Das gehört dann so in die Kategorie, Autorin gönnt sich einen Scherz, bei dem aber nur sie heimlich lacht, oder?
Ja, ich habe mich auch gefreut.
Ich habe mir aus Ihrem Buch an die 20 Details rausgeschrieben, bei denen ich Bauklötze gestaunt habe. Es sind wohl mehrere hundert insgesamt und die Autoren, ja, Dickens, Jane Austen, Thomas Mann, Nabokov. Zu Colette schreiben Sie ein großes Kapitel, diese französische Autorin, die super erfolgreich zu Lebzeiten war und super gut ist nach Ihrer Einschätzung. Habe ich mir jetzt echt streng mal vorgenommen zu lesen, aber natürlich dann auch Mark Twain, William Faulkner, die großen Amerikaner und es geht bis zu Daniel Killmans Till-Roman. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie es in Ihrem Arbeitszimmer aussehen muss. Ich meine, Sie scannen ja nicht nur die Werke, sondern auch die Sekundärliteratur. Ich stelle mir tausende von Notizen vor. Wie geht das denn praktisch oder haben Sie so ein Gedächtnis?
Also ich mache Buch für Buch und da gibt es dann viele Notizen. Ich sitze auf meinem Balkon und dann lese ich und mache meine Kreuzchen und das wird dann übertragen. Aber ich musste mir in der Tat nach dem Ende dieses Buchs ein neues Regal anschaffen, um die ganze Sekundärliteratur wieder wegzupacken. Aber ich habe keinen Zettelkasten oder Karteikasten oder irgend sowas, nein.
Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es noch Details aus dem Literaturleben, die Sie auch parat haben und in Ihr Buch streuen. Eine habe ich in den Anmerkungen gefunden. Dieses Anmerkungskapitel hat auch 100 Seiten und das ist eigentlich ein eigener Buchteil, der genauso Spaß macht zu lesen.
Ja, freut mich, dass Sie das bemerken.
Doch, das ist wirklich schön. Eine sollen Sie zum Schluss selber erzählen, Herr Mahr. Also Auftritt 3 Megastars, Howard Hawks, der Filmregisseur, Literaturnobelpreisträger William Faulkner und ja Hollywood-Superstar Clark Gable. Bei einem gemeinsamen Jagdausflug. Jetzt sieh mal.
Ja, also Faulkner wird befragt von Clark Gable, was sind denn die bedeutendsten Autoren der Gegenwart? Dann sagt Faulkner, also Dos Passos, Hemingway, Thomas Mann und William Faulkner. Dann fragt Mr. Gable, Sie schreiben auch? Die Antwort Faulkners: Und was machen Sie, Mr. Gable?
Wann war das?
Es muss in den 50ern, frühen 50ern gewesen sein. Ich müsste jetzt nachschlagen.
Ja, wie gesagt, diese Anekdote, die steckt neben meinen Anmerkungen. Meine Lieblingsstelle steht allerdings im Hauptteil, 18. Jahrhundert, Französische Revolution. Ich lese mal kurz vor. Der Herzog von Charost las im Karren auf dem Weg zum Schafott ein Buch. Ehe er die Stufen zur Guillotine hochstieg, machte er in die zuletzt gelesene Seite ein Eselsohr. Wo haben Sie das gefunden, Herr Mahr?
Das habe ich in einem Lexikon gefunden über Exzentriker vor 25 Jahren.
Wollen wir diesem Mann unsere Sendung widmen, diesem Literaturmann?
Unbedingt, ja. Es ist auch mein Lieblingszitat unter uns gesagt, ja.
Dankeschön, Herr Mahr, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.
Und ebenfalls Dank und alles Gute für dieses Buch von Michael Mahr, Das violette Hündchen, große Literatur im Detail, erschienen im Rowohlt Verlag mit 592 Seiten für 34 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Luisa Kleinpass. Ich bin vor 6 Jahren nach Augsburg gezogen und habe hier studiert. Und ich habe mir vor kurzem aus dem Bücherschrank ein Buch geholt von Patricia Cornwell, Die Dämonen ruhen nicht. Da wusste ich vorher gar nicht genau, worum es geht. Letztendlich um verschiedene Personen, also in jedem Kapitel switcht quasi immer die Location. Deswegen fand ich es ein bisschen verwirrend teilweise. Und die eigentlich richtig spannende Geschichte, wo eine Frau entführt wird, immer nur jedes 10. Kapitel, würde ich sagen, beschrieben wird. Alles in allem ist es schon ein gutes Buch, aber ich habe für meine Verhältnisse relativ lang dafür gebraucht, weil es teilweise auch ein bisschen anstrengender zu lesen ist. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf die Auflösung. Also es ist, wie gesagt, alles sehr verwirrend und dann ist man jetzt sehr gespannt, wie es am Ende alles zusammenläuft, die ganzen Geschichten.
Aus Augsburg kamen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und Luisa Kleinpass gibt uns noch diese prominente Empfehlung, Die Dämonen ruhen nicht, der Roman von Patricia Cornwell aus ihrer berühmten Kay Scarpetta-Reihe, schon der 12. Fall. Als Taschenbuch derzeit leider vergriffen, aber bei Hoffmann und Campe gibt es die gebundene Ausgabe mit 464 Seiten für 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und mit einem Debüt aus der Schweiz. Dort ist Katinka Ruffio geboren, 1968 hier in Zürich. Lebt sie heute als Journalistin und Autorin. Aufgewachsen ist sie aber in einer ungarischen Familie, die in der Schweiz Zuflucht fand. Und eine ähnliche Konstellation, die findet sich jetzt in ihrem ersten Roman Zu wenig vom Guten. Im Studio ist unsere Kritikerin und Kollegin aus der Lesart, Lara Sielmann. Hallo.
Hallo.
Guten Morgen.
Der
Roman, der spielt in der Schweiz, Lara, und wir begegnen einer Familie, die aus der damaligen Sowjetunion dorthin geflohen ist. Was ist das für eine Familie und wer erzählt von ihr?
Ja, also erstmal ist es eine ganz klassische Familie, Vater, Mutter, zwei Töchter und dann noch ein Großvater, die allerdings auf sehr engen Raum in einer dunklen Wohnung in Zürich zusammenleben. Die Töchter und der Großvater müssen sich auch ein Zimmer miteinander teilen, wobei die das gar nicht so stört. Zumindest klingt es so bei der namenlosen Ich-Erzählerin, die uns diese Geschichte erzählt. Das ist die jüngere Tochter. Die liebt ihre Familie wirklich sehr und hat ein ganz inniges Verhältnis eben auch zu ihrem Großvater. Der ist so der Geschichtenerzähler in dieser Familie mit einem ganz trockenen Humor. Erzählt auch gerne von seinem Leben in Ungarn, was er dort eben auch zurücklassen musste. Wir selbst sind hier so in den 80er Jahren in der Schweiz von der Geschichte her. Ja, und der Großvater bildet so dieses warme, ja auch etwas so schrullige Zentrum dieser Familie, wohingegen die Mutter so eher streng ist, so die Zügel in der Hand hält und der Vater eher so ein bisschen im Hintergrund bleibt.
Und wie ist die Situation für diese Geflüchteten jetzt in der Schweiz? Was erlebt die Familie da?
Ja, du hattest das ja anfangs schon gesagt. Sie sind so aus der Folge der Ungarnaufstände in die Schweiz gekommen, haben dort allerdings zunächst keinen Pass. Und so offen die Schweiz damals Menschen eben aus Ungarn waren, oft eben auch als Arbeitsmigrantinnen, so schwer ist es dann eben doch auch in Zürich Fuß zu fassen. Also Ausgrenzungserfahrungen gehören zum Alltag, seien es die Nachbarn oder auch in der Schule. Auf dem Bürgeramt zum Beispiel wird ihnen nahegelegt, den Familiennachnamen einzudeutschen, umzuändern. Also ich denke auch Erfahrungen, die auch hier migrantische Menschen in Deutschland auch machen. Ich glaube, etwas sehr Typisches, was passiert, wenn man aus einem nicht westlichen Land in ein westliches Land muss und dort versucht, sich ein Leben aufzubauen.
So die Ausgangssituation und ja, die soziale. Was für eine Geschichte wird daraus? Gibt es eine?
Ja, also erstmal muss ich sagen, ist so dieses ganz große Thema dieses Buches der Verlust. Also wir haben es ja mit einem Heimatverlust zu tun. Dann sterben auch einige Menschen in dieser Familie. Und ganz grundsätzlich verändert sich auch diese Familienkonstellation, als der Großvater stirbt. Kurz darauf trennen sich dann nämlich auch die Eltern. Was muss man sagen, der Mutter ganz gut gefällt, die genießt total so ihre Freiheiten. Auch der Vater, also es wirkt so ein bisschen so glücklich getrennt, der verliebt sich neu, gründet auch eine Zweitfamilie oder eine neue Familie. Die Protagonistin steht dem Ganzen eher so positiv gegenüber, die ist so ein Harmoniemensch, versucht zwischen allen, ja, irgendwie, dass gute Stimmung herrscht. Die Schwester allerdings kommt damit nicht so gut klar. Die politisiert sich noch dazu in einem linken Jugendclub, geht ständig auf Demos, kommt mit Drogen in Kontakt und fühlt sich aber eigentlich auch sehr ausgeschlossen, eben so auch gerade vom Vater, der jetzt eine neue Familie hat.
Aber was entsteht denn für ein Roman daraus, Lara? Ich meine, ist es so ein familiensoziologischer Roman mit Zeitkolorit 80er Jahre oder ein Coming-of-Age-Roman mit dieser Erzählerin und ihrer Schwester, die so ein bisschen neben die Spur kommt?
Ja, also ich habe das tatsächlich eher als Coming-of-Age-Roman gelesen, natürlich mit dem Hintergrund von politischen Gegebenheiten. Die werden allerdings gar nicht so sehr ausgeleuchtet. Wir lernen eben diese Erzählerin als Kind kennen. Am Ende dieses Buches ist sie eine Jugendliche, hat auch schon geknutscht, war selbst mal auf einer Demo. Wir sind ja total nah an dieser Figur und ihrer Wahrnehmung auch dran. Die politische Gegenwart, das hatte ich eben schon gesagt, und auch ihre Multi-Identität spielt dabei gar nicht so eine Rolle. Muss sie ja auch gar nicht. Das ist ein junges Mädchen. Warum sollte die immer alles mitreflektieren, was um sie herum passiert?
Wie liest sich das? Wie schreibt denn die Katinka Ruffio?
Also der Erzählton, die Sprache der Protagonistin ist wirklich einnehmend und ist auch so die Klammer dieser Geschichte, würde ich sagen. Wir bekommen eine ganz, ja, schon pointierte Inneneinsicht eigentlich von dieser Erzählerin, die uns ihre Welt unmittelbar erfahrbar macht und das auch sehr glaubhaft. Was vom Ton her super funktioniert und so ein bisschen hatte ich es ja gerade schon angedeutet, fehlt mir an einer anderen Stelle und das ist die Dramaturgie. Ich will den Plot jetzt gar nicht auserzählen, da würde ich zu viel vorwegnehmen. Aber als Stichwort vielleicht sei noch gesagt, spielen psychische Krankheiten eigentlich dann die entscheidende Rolle. Ein großes und ja auch ein ganz sensibles Thema, das die Autorin allerdings eher so ja, so ein bisschen so Deus Ex Machina mäßig einführt und dann auch nicht so richtig in der Tiefe behandelt. Und das fand ich total schade, weil es so wichtig für die Geschichte eigentlich ist. Auch der, doch auch diese politische Gegenwart in der Schweiz in den 80er Jahren dient eher als Kulisse. Und das ist eigentlich eine ganz turbulente Zeit in der Schweiz gewesen, mit wahnsinnig vielen politischen Demonstrationen, dann natürlich auch der Background der Familie aus Ungarn kommend. Wie gesagt, diese junge Erzählerin muss das sich mitreflektieren, aber es ist ja dennoch Teil der Geschichte und vielleicht auch Teil, warum diese Familie auch so auseinanderbricht. Und da hätte ich mir gerne doch einen anderen Umgang mit gewünscht.
Zu wenig vom Guten, der Erstlingsroman von Katinka Ruffio, jetzt im Arche Verlag erschienen. Mit 256 Seiten für 24 Euro. Lara Silmann hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank dir. Alle Angaben auf diese Besprechung hören, lesen Sie nach, ganz leicht auf Deutschlandfunk Kultur oder in der DLF-App.
Neue Krimis.
Jetzt ist Freitag, unser besonderer Krimitag im Deutschlandfunk Kultur auch mit unserer Krimi-Bestenliste. Jetzt gibt es die neue für den Monat September und im Studio Sonja Hartl, unsere Krimi-Expertin, und sie gehört auch zur Jury. Hallo Sonja.
Hallo.
Allein 6 neue Titel stehen jetzt drauf. Wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten, Sonja, und du sagst, diese Liste sei wahnsinnig. Ein bisschen erahne ich das, wenn ich auf Platz 4 schaue. Da steht nämlich Gustavo Favaron, Patriau mit Unten Leben. Und zu diesem Buch haben wir vorgestern schon eine Rezension in der Sendung gehabt. Und unsere Kritikerin Katharina Döblers, sie sagte auch, das ganze Buch ein einziger Wahnsinn. Ja. Also, was ist so wahnsinnig an dieser Liste?
Es stehen einfach Bücher drauf, die sind entweder wahnsinnig lang, aber natürlich auch wahnsinnig gut. Und da stecken so viele Ideen drin, bei denen ich mich auch wirklich gefragt habe, wie kommt man auf sowas? Und diese Ideen werden dann nicht nur durchgezogen und am Ende steht was Gutes, sondern das sind tatsächlich auch Dinge, die ich so noch nicht gelesen habe.
Dann schauen wir uns doch einzelne Titel mal genauer an. Neu auf Platz 1 ist ein Thriller aus Deutschland, nämlich Asa von Zoran Dzwenka. 700 Seiten lang, okay, das ist schon der Schinkenwahnsinn, oder?
Genau. Ja, das ist ein richtiger Klopper. Man taucht auch wirklich lang und tief in diese Geschichte ein. Es ist auf den ersten Blick eine Rachegeschichte. Wir haben Asa, die ist 44 Jahre alt und sie geht auf einen Rachefeldzug. Sie hat so eine Liste von Personen, für die sie verschiedenste Aktionen geplant hat und sie weiß, irgendwann wird sie auch gegen ihre eigene Familie vorgehen. Und dann geht die Handlung immer so ein bisschen zurück. Also irgendwann am Anfang des Romans ist sie 14, springt so ein bisschen hin und her. Und man könnte jetzt denken, naja, Rachegeschichte kenne ich ja. Aber das ist so ein bisschen das Kernprinzip dieses Romans. Der Dzwenka nimmt Themen, Motive und Elemente und spielt mit ihnen und dreht sie so ein bisschen. Es gibt eine Rachegeschichte, es gibt eine geheimnisvolle Prüfung, die ist so ein Initiationsritus, den Jugendliche machen müssen. Und dann auf einmal geht die Geschichte zurück an den Anfang des 20. Jahrhunderts und wir erfahren die Geschichte von Asas Familie. Und auch da denkt man wieder, ja Gott, Familiengeschichte in der Uckermark, 20. Jahrhundert, wir wissen ja, was passiert. Nee, wir wissen nicht, was passiert. Und er verhandelt hier so Themen wie Tradition, wie Gewalt, aber auch die Frage, wie Gemeinschaften entstehen und wie sie zusammengehalten werden können, welche Gefahr und welche Stärke darin liegt. Und das macht er wirklich, ja, sehr, sehr schön.
Mein Zoran Dzwenka, den kennt man auch als Autor von Jugendbüchern. Einige Thriller hat er auch geschrieben. Der letzte ist Still, hieß der auch, nur ein Wort im Titel. Das ist jetzt 10 Jahre her. Seine Fans haben wahrscheinlich drauf gewartet, dass jetzt was Neues kommt. Hat sich's gelohnt?
Es hat sich gelohnt, definitiv. Denn Asa ist sehr, sehr kunstvoll gemacht. Dieser Roman schlägt so viele Bögen, die sich verbinden, verhaken. Und es gibt auch wieder diese verschiedenen Perspektiven, die es schon in Still gab. Und das macht er noch einen Ticken raffinierter. Ein Beispiel ist Asa. Der ganze Roman ist multiperspektivisch erzählt und dann stehen ja auch praktischerweise, wie man das heute so macht, immer die Namen drüber. Aber die Asa-Perspektive ist trotzdem eine Du-Perspektive. Das heißt, jemand erzählt, was Asa denkt, macht, plant und so. Und man erkennt eine Nähe, man weiß aber lange nicht, wer ist das? Und auch damit schafft er so ein weiteres Geheimnis. Er schafft aber gleichzeitig eine Unmittelbarkeit. Man fühlt sich Asa sehr nah, aber dennoch ist da immer so eine Distanz. Und weil du Still schon genannt hast, möchte ich noch sagen, 10 Jahre ist eine lange Zeit und es lohnt sich durchaus, nachdem man Asa gelesen hat, auch noch mal einen Blick in Still zu werfen.
Wie sieht es denn mit Platz 2 aus? Jonathan Coe, Der Beweis meiner Unschuld, das klingt für mich erstmal so nach guter britischer Krimikost.
Ja, stimmt zum Teil oder genauer gesagt zu einem Drittel. Denn das ist ein Kriminalroman, in dem 3 Bücher stecken. Ich versuche das mal zu erklären. Es gibt so eine Art Rahmenhandlung. Liz Truss ist gerade Premierministerin geworden Und wir sind in England und ein Journalist und Blogger stirbt. Und diesen Tod nimmt nun die Tochter einer Studienfreundin von ihm zum Anlass, die drei angesagtesten Genres auszuprobieren und über seinen Tod zu schreiben, denn sie möchte vielleicht Autorin werden. Und sie schreibt dann ein Cozy Crime, inklusive englischem Herrenhaus, Geheimgängen und schrulligen Nebenfiguren. Sie schreibt einen Dark Academia Roman mit geheimen Machteliten und geheimnisvollen Sitten in Cambridge und Autofiktion. Das sind dann drei Teile innerhalb dieses Romans. Und wir haben am Ende viele Möglichkeiten, was passiert ist. Und da merkt man schon, das ist ein bisschen mehr als einfach nur so eine literarische, parodistische Spielerei. Denn das passt schon sehr gut in unsere Zeit. Jeder hat mittlerweile seine eigene Wahrheit und die kann man auch in diesem Roman finden. Und zugleich steckt er wirklich voller kluger und scharfsinniger Analysen und Beobachtungen zum britisch-amerikanischen Konservatismus. Denn das war das Spezialgebiet dieses toten Journalisten und Bloggers. Und da sind wirklich so, ja, Sätze in diesem Buch, die möchte ich mir eigentlich aufschreiben und in der nächsten Diskussion mal einwerfen.
Zwei Titel haben wir jetzt. Einen dritten gibst du uns noch, Sonja. Wieder ein wahnsinnig toller, der auf der Liste steht.
Also wenn wir über Wahnsinn reden, müssen wir auch über den Altmeister des Wahnsinns reden. Das ist Jerome Charon, US-Amerikaner, 1937 geboren und einer der ganz großen Namen dieses Genres. Also seine 10 Bände über Isaac Seidel, das ist so eine Gewaltgeschichte über New York, sowas hat man noch nicht gelesen, das ist ein Erlebnis. Und jetzt hat er ein neues Buch, das ist ein Standalone, wie man sagt, also steht für sich, es heißt Ravage and Son und das ist auch wieder so ein, ja, ich nenne es immer halluzinatorisch, es ist so ein halluzinatorischer Wahnsinn, weil das Buch spielt Anfang des 20. Jahrhunderts auf der Lower East Side und es gibt ganz, ganz viele historische Fakten, die Jerome Charon aufgreift. Und das spickt er dann mit so irren Fiktionen. Das ist wie so ein Albtraum, in dem man sich da begibt. Aber man lernt so viel über New York. Und es gibt wirklich niemanden, der gleichzeitig so brutal und so zärtlich über diese Stadt zeigt. Schreibt.
Sagst du nochmal den Namen?
Jerome Charon.
Unsere Krimi-Bestenliste für den Monat September. Sonja Hartl hat uns Titel vorgestellt und kommentiert. Ich danke dir. Die komplette Liste steht wie immer online auf deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt hören wir von Weltliteratur im Ghetto. So heißt das Lesefest-Festival, das der Verleger und Lyriker Dinscher Gücieta ins Leben gerufen hat, in der Stadt Nettetal am Niederrhein, wo er auch seinen Elif-Verlag betreibt. Heute startet das Lesefest 2025 mit prominenten Gästen wieder und der steuernde Mann ist am Telefon jetzt. Guten Tag, Herr Gücieta, willkommen in Deutschlandfunk Kultur.
Guten Tag, Herr Scholl.
Was ist das für ein Lesefest, das Sie sich ausgedacht haben? 2023 gab es die erste Ausgabe Weltliteratur im Ghetto. Was ist hier Ihr Gedanke, Ihr Konzept?
Herr Scholl, das Festival hat auch was mit meiner Reise, mit meiner eigenen Reise was zu tun. Als junger Mann wollte ich immer raus aus der Provinz. Ich wollte mit meiner literarischen Reise in Großstädten beginnen. Das war mir aber nicht möglich. Und irgendwann kam dann die Idee, warum hole ich die Welt nicht nach Nettetal? Und so ist vor 3 Jahren die erste Idee entstanden. Vor 2 Jahren hatten wir die erste Ausgabe mit Sascha Stanisic und mit allen großartigen Autorinnen. Und dieses Festival hat so viel Aufmerksamkeit bekommen und die Menschen haben es geliebt. Wir haben den Elifgarten geöffnet, wir haben die alte Kirche geöffnet und alle Veranstaltungen waren rappelvoll, so dass ich fast schon verpflichtet war, die zweite Ausgabe zu organisieren. Das haben wir gemacht und heute Abend beginnen wir in der alten Kirche, Nettetal-Lobberich, mit Anja Utler, Marcel Weyer, Ozan Zekeriya Keskin-Kılıç und Ceren Bozkurt.
Das können Sie gleich noch ein bisschen näher ausführen, aber lassen Sie uns noch mal bei dem Begriff bleiben. Sie selbst sind ja auch Lyriker, Herr Gücieta. Vor 3 Jahren erschien der Band Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Also ist das auch so eine Verbindung? Ich meine, die Nettetaler werden sich ja auch fragen, wieso ist denn Weltliteratur im Ghetto? Wir sind doch hier im Nettetal und nicht im Ghetto.
Dieses Wort ist mir aus meiner Jugend geblieben. Was machen wir in diesem Ghetto? Also so haben wir miteinander kommuniziert. Alle wollten irgendwie raus. Aber auf der anderen Seite, die Provinz oder das Ghetto hat auch so seine eigene Kraft. Die Menschen suchen nach ihrer eigenen Identität. Die Menschen suchen nach einem anderen Leben, nach einem neuen Leben. Und diese Suche kann auch manchmal sehr erfolgreich sein, kann manchmal eine ganz große Wirkung haben auf sich selbst, auf andere Menschen. Und das ist ja auch mit unser Deutschland-Märchen passiert. Also Weltliteratur im Ghetto hat nicht nur mit dem Gedichtband was zu tun, sondern auch mit meiner Kindheit, mit meiner Jugend, mit meinen Hoffnungen und mit meinen Erwartungen.
So, heute nun der Beginn. Sie haben schon ein paar Namen genannt, aber ganz so ganz schnell runtergeradert, Herr Dütschier, da noch ein bisschen ruhiger. Wer kommt denn so? Mit wem geht's los?
Also heute Abend wird Marcel Bayer die Eröffnungsrede halten. Mhm. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Anja Uttler wird mit seinem Lyrikzyklus anschließen und wird eine Performance auf die Bühne bringen. Dann werden wir das Debüt Hundesohn von Ozan Zekeriya Keskin Kılıç, von dem wir den Gedichtband Prinzenbad vor 3 Jahren im Edi Verlag veröffentlicht haben, zum ersten Mal auf der Bühne vorstellen. Der Roman erscheint bei Surkamp. Und Jerem Bozkurt, eine Schauspielerin aus Duisburg. Viele kennen sie aus der Inszenierung Unser Deutschlandmärchen im Gorki-Theater. Sie wird den musikalischen Part übernehmen. Dann geht es weiter bis Montagabend zuerst, wo ich die Charlotte Neuss und Centurion Vegetarian hier habe. Sonntagabend ist die Buchpreisträgerin Anna Weber hier. Also ganz viele prominente Namen. Sonntagmittag um 15 Uhr sind wir im Edifgarten. Da wird Ricarda Messner über ihre jüdische Großmutter erzählen. Dina Atfach wird aus ihrer arabischen Lyrik tolle Gedichte vortragen. Es war mir sehr, sehr wichtig, viele unterschiedliche Welten, viele unterschiedliche Dialekte unter diesem Festival zusammenzubringen.
Jetzt haben Sie schon kurz erzählt, Herr Gücieta, wie die Nettetaler, wie positiv die das aufnehmen. Es gibt auf der Website der Stadt Nettetal ein Bild von Ihnen mit einem ja geradezu strahlenden Bürgermeister, Christian Küsters. Das läuft anscheinend prächtig, die Zusammenarbeit mit der Stadt. Da freuen sich alle, ja?
Ja, Herr Küsters unterstützt seit 2 Jahren das Festival. Also die Stadt Nettetal übernimmt die ganze Technik. Aber unser Hauptförderer ist die Kunststiftung NRW in Düsseldorf. Da habe ich auch noch andere Menschen an meiner Seite, wie Ulrich Schmitter, unser Bibliothekar, Iris Schulz, unsere Buchhandlung Matusek. Alle packen irgendwo mit an und versuchen, das Festival auf die Beine zu stellen. Gleich habe ich eine Teamsitzung mit 12 Neffen und Nichten, die alles andere in den nächsten 5 Tagen übernehmen werden.
Ach so, 12 Neffen von Ihnen selber?
Ja.
12?
Ja.
Oh, nicht schlecht.
Also, und es war mir auch sehr wichtig, die jungen Menschen zu integrieren. Es werden auch sehr viele Schüler, Schülerinnen kommen. Und jeder hat so seine eigene Aufgabe. Der eine macht die Abendkasse, die andere macht den Buchverkauf. Und die Aufgaben sind auch verteilt und alle freuen sich darauf.
Das heißt sozusagen jetzt die 2. Ausgabe, das heißt, man kann schon von einer kleinen Tradition sprechen, das heißt, das Festival Nettetal wird es weitergeben? Vermutlich, ne?
Also gerade bin ich vor einem Moment, wo man sagt, nie wieder.
Aber okay,
das ist ja immer so. Das sagt man vor jedem Buch oder nach jedem Text. Aber ich bin der großen Hoffnung, also dass Weltliteratur im Ghetto noch mehrere Ausgaben haben wird. Und
jetzt haben Sie erstmal Spaß mit diesem hier. Weltliteratur im Ghetto, das Lesefest in Nettetal. Heute geht es los, dauert bis Montag, einen weiteren Abend dann noch Anfang Oktober. Initiiert und organisiert von Dinca Gücieta. Gutes Gelingen Ihnen und vielen Dank, Herr Gücieta, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.